Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Hi Johannes, grüß dich.
Guten Morgen Reinhold.
Hey. Ja, du weißt ja, ich bin vor kurzem wieder über den Kontinent gedüst, habe mich in so eine Aluröhre gezwängt. Und wie es halt auf solchen Langstreckenflügen der Fall ist, seit langem, man hat sein eigenes Entertainment-System, also hat vor sich so einen Bildschirm mit einem ultraschimmligen Touch-Display. Super ätzend. Und auf jeden Fall zur Steuerung von dem Ganzen kannst du dann halt entweder deinen Finger benutzen oder so eine Art Spiele-Konsolen-Controller aus der Armlehne rausholen, wo du dann so deine Joysticks drauf hast und tatsächlich auch eine Tastatur. Und dabei ist mir irgendwie so eine Filmszene in Erinnerung gekommen. Da gab es doch mal irgendwie so eine Szene, wo dann ein Hacker oder wer auch immer an diesem Bord-Entertainment-System dann irgendwie sich so reingehackt hat und das Flugzeug gesteuert hat. Weißt du zufällig, welcher Film das war? Kommt dir das auch bekannt vor?
Nee. Snakes on a Plane? Okay. Keine Ahnung.
Ich habe nochmal recherchiert und bin dann aber leider nicht da drauf gekommen. Also würde mich sehr interessieren, wenn unsere Hörer da einen Tipp für mich hätten. Den Film will ich natürlich unbedingt wieder sehen. Naja, und die Frage dahinter ist natürlich, ja, ist das überhaupt möglich? Also kann man das überhaupt machen? Und da geht es mir jetzt nicht so sehr um das Flugzeug an sich, sondern generell natürlich um den Gedanken, welche Möglichkeiten gibt es denn da quasi von der einen Einheit, also von dem Entertainment-System reinzuspringen in eine andere Einheit, also zum Beispiel die Steuerung von dem Flugzeug, ja. Und was einem da ja in den Sinn kommt, naja, um das ordentlich zu trennen, weil das will ich ja eigentlich nicht. Ich möchte ja nicht, dass die Leute von ihrem Sitz aus das Flugzeug steuern können. Würde sich's anbieten, da einfach separate Kabel zu ziehen, ne? Also wenn ich da jetzt keine Verbindung habe, dann lege ich mir da einfach die Kabel für das Entertainment-System hin und die haben keine Verbindung zu den Kabeln von der Flugzeugsteuerung. Jetzt ist aber so, im Flugzeug muss ja Gewicht gespart werden und Kabel kosten Geld. Liegt es vielleicht nahe, dass man sich das irgendwie spart und das auf andere Art und Weise macht, diese Trennung. Und darüber wollen wir heute sprechen, nämlich wie kann man das hinbekommen, so eine Trennung zu etablieren und die sicher zu machen, dass eben sowas nicht möglich ist. Hast du da Gedanken dazu?
Viele. Also prinzipiell ist ja die Frage, ist so eine Netzwerksegmentierung gut gemacht oder nicht? Und es gibt ja beides. Es gibt ja Beispiele, wo das gut gemacht ist und da kann man tatsächlich relativ wenig dann machen, aber es gibt ja auch genau die Gegenbeispiele. Also es gab doch diesen großen JPEG mal vor ein paar Jahren und da war es ja auch so, da sind die, glaube ich, eingebrochen über so ein Infotainment-System und konnten dann letztlich die Lenkung übernehmen. Das ist jetzt auch jetzt nicht so weit weg von einem Flugzeug, ja. Also natürlich schon meilenweit, was Safety angeht und so weiter, aber prinzipiell ist das ja ein ganz ähnliches Szenario. Also einen Bus, über den man einbricht und dann eine laterale Bewegung zwischen Systemen auf ein System, auf das man eigentlich nicht kommen sollte.
Da würde ich gerne ein bisschen tiefer einsteigen. Ich meine, wir sind jetzt kein Netzwerk-Podcast, aber trotzdem einfach vom Verständnis her, wie das dann überhaupt möglich ist. Also wir haben eine Leitung, wir haben ein Bussystem, wie auch immer, wir haben ein Netzwerk, Kabel. Kann man natürlich auch auf WLAN ausdehnen, aber jetzt stellen wir uns mal dieses Kabel vor. Wie ist es denn überhaupt möglich, dass ich sowas ordentlich trennen kann? Und ich habe mir ein bisschen schwer getan mit der Analogie, die ich dann quasi heranziehen kann, um das zu erklären. Also eins, was mir in den Sinn kam, wir hatten in der Folge über VPNs, hatten wir mal drüber gesprochen, dass wir eben unsere Post haben und dass wir Umschläge haben, in die wir unsere Briefe reinstecken und dass dann halt jetzt jemand dran stehen könnte und sich die Briefe anschaut, wo sind die denn hin adressiert und je nachdem eben sagt, das geht nach links und das geht nach rechts. Also es geht in das eine Netzwerk und es geht in das andere Netzwerk. So ungefähr funktioniert das ja, ne? Also wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem gleichen Kabel macht, dann braucht man da so eine entsprechende Logik.
Also so funktioniert das zwischen verschiedenen Netzen. Das hatten wir ja genau in der Podcast-Folge über die VPNs angesprochen. Wie ist das, wenn ich quasi da Briefe zwischen verschiedenen Leuten machen will? Aber in einem lokalen Netzwerk ist es ja quasi ein bisschen anders. Da ist es ja viel einfacher. Das ist im Endeffekt ja, ich sage jetzt mal, so eine Mehrzweckhalle, die da steht. Und da stehen alle Leute drin. Und wenn einer mit einem anderen reden will, die beide in derselben Halle sind, dann ruft er halt einfach nur laut, hey, ist der Reinhold hier? Und dann rufst du zurück, ey, ja, hier bin ich. Und dann könnt ihr euch quasi Nachrichten austauschen. Aber wir sprechen da eben also von lokaler Broadcast-Kommunikation, die dazu dient, dass Teilnehmer einander finden. Das ist für so ein lokales Netzwerk voll okay, aber das hat halt genau den Nachteil, dass man eben nicht filtern kann, wer kann mit wem reden, sondern jeder kann halt mit jedem. Und es skaliert halt auch einfach nicht gut. Also es bedeutet, sobald die Teilnehmer zu viele werden, ja, wird das Hin- und Hergeschrei nimmt so dermaßen Überhand, dass es halt einfach nicht mehr gut performt. Also deswegen hat man halt in Netzwerken beide Mechanismen.
Das heißt, ich würde dann in der Mehrzweckhalle würde ich so eine Trennwand runterfahren.
Du könntest eine Trennwand runterfahren, genau. Oder eine zweite Mehrzweckhalle bauen. Und könntest dann da quasi, ja, könntest dann die Leute dazwischen miteinander kommunizieren lassen, indem du jeweils einen designierten abstellen würdest. Das ist das Gateway. Das ist quasi also die Schleuse, durch die alles durch muss, was von der einen Halle in die andere will. Das ist das, was typischerweise so eine Fritzbox zum Beispiel macht, ne? Die Fritzbox, die ist verbunden mit zwei Netzwerken. Einmal lokal im Netzwerk, ja, da ist dieses Rumgeschrei, dieser Broadcast-Kommunikation. Das drunterliegende Protokoll heißt ARP, das Address Resolution Protokoll. Und es redet aber natürlich mit dem Internet auf der anderen Seite. Und im Internet, da wird halt nicht mehr rumgeschrien. Es skaliert halt nicht bei Milliarden von Teilnehmern. Und deine Fritzbox ist das Gateway. Also alle deine Teilnehmer, die sich mit dem Internet irgendwie verbinden wollen, die reden erst mit der Fritzbox und die leitet es dann weiter.
Genau. Und die Beteiligten, die da in diesem lokalen Netzwerk sind, die wissen halt, wo sie ihre Pakete hinschicken müssen. Die haben da bestimmte Informationen drüber, über ihr sogenanntes Subnetz, wo sie sich bewegen können und wo dann eben die entsprechenden Teilnehmer dran verbunden sind.
Genau. Wenn die sich das erste Mal in die Mehrzweckhalle reingeworfen werden, dann rufen die laut, hallo, Hilfe, ich weiß nicht, wer ich bin, gib mir bitte jemand eine Adresse. Und dann antwortet die Fritzbox und sagt, ja, ja, ist schon gut, ich bin für dich da, ist alles
du kriegst prima. Die 23.
Ja, wenn du was willst, dann wende dich an mich vertrauensvoll. Und dann sagt er, ah ja, okay, cool.
Genau, und idealerweise gibt es nur einen in der Mehrzweckhalle, der sagt, hier, du kriegst die Adresse. Es wird dann schwierig, wenn da mehrere drin sind.
Ja, und das ist ja auch genau dann dein Szenario in dem Flugzeug, das du dann nach New York gesteuert hast selber. Was passiert denn, wenn sich der Zweite reinstellt und sagt, hallo, hallo, ich bin jetzt für euch verantwortlich und ich möchte bitte euren Traffic sehen. Das ist nämlich so ein typischer Angriff, der in so einem kleinen Netzwerk gut funktioniert und mit dem man zum Beispiel eben auch so Geräte überlisten kann, um dann eben sie zu hacken, ja, indem man sich einfach breitbeinig reinstellt und sagt, ich bin jetzt verantwortlich, bitte alle Kommunikation an mich. Und die Teilnehmer in der Halle, die sagen dann halt, ja, okay. Und das ist halt nicht so gut, ne?
Genau. Ja, da gibt es aber auch so ein paar Schutzmechanismen, kann man auch einiges machen. Aber nochmal zurück zu diesem lokalen Netzwerk, also mit meiner Fritzbox oder whatever, was auch immer ich da habe. Da ist ja dann auch so, ich will ja vielleicht nicht, dass die Leute, die jetzt nur mal zu Besuch kommen zu mir, mit ihrem Handy sich einwählen und dann gleich auf meinem tollen Drucker was ausdrucken können, weil mein oller Drucker nun mal keinen Mechanismus drin hat, dass er sich irgendwie schützt oder sagt, ja, nur der Reinhold darf da drucken. Das ist ja auch ein Grund dafür, dass ich dann eben sage, okay, ich trenne das Ganze voneinander. Und das mache ich ja nicht mit einer zweiten Fritzbox, ja, sondern das mache ich ja mit der einen.
Richtig.
Und da kommen wir dann rein in diese Thematik von sogenannten VLANs, also virtuelle Netzwerke, die wir eben aufsetzen, im Prinzip auf der gleichen Infrastruktur, auf der gleichen physischen Infrastruktur, wenn man mal WLAN auch mit einbeziehen, ja.
Genau, also prinzipiell wäre das natürlich eigentlich genauso, wie du sagst, ne? Ich sage jetzt mal mehrere Fritzboxen, das wäre die physische Lösung, aber das skaliert halt auch richtig schlecht. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, 3, 4, 5, 6 Netzwerke voneinander trennen willst, dann willst du ja nicht dieselbe Hardware 3, 4, 5, 6 Mal duplizieren, jedes Mal an der Hardware was umbauen und so weiter. Und da ist eben die Technik der Wahl, um Netze logisch zu separieren, eben VLANs. Und VLANs gibt es eben verschiedene. Also der einfachste Mechanismus sind sogenannte portbasierte VLANs. Das ist im Endeffekt ein Switch, also ich sage jetzt mal ein Netzwerkgerät, bei dem ganz viele Teilnehmer dran gesteckt sind. Und du kannst diesen Switch konfigurieren jetzt. Also der verbindet ja halt jetzt nicht jeden mit jedem, sondern du sagst Port 1, 2, 3, 4, 5. Die sind quasi zusammen ein kleiner Switch und 6, 7 sind ein kleiner Switch und 8, 9, 10, 11, 12, 13 sind ein weiterer Switch. Und dann tut dieser eine Switch so, als ob er drei Switche innen drin ist, ja, und nur jeweils innerhalb dieser Gruppe können die miteinander kommunizieren. Das ist schon mal eine deutliche Verbesserung, weil man dann natürlich in Software konfigurieren kann, wie diese Segmentierung aussehen soll. Aber man muss halt immer noch Kabel hin und her stecken, wenn man da was ändert. Das ist vielleicht halt nicht so schön.
Und man muss halt auch den Zugang zu diesem Switch gut schützen, oder? Also ich meine, sonst gehe ich halt hin und stecke mein Kabel einfach woanders rein und schon bin ich schwupps im anderen Netzwerk.
Gut, der Zugang zum Switch muss natürlich immer gut geschützt sein. Also wenn du physisch die Infrastruktur in deine Kontrolle bringst, dann hast du dann natürlich immer ein Problem. Also diese Konfiguration von dem Switch, die darf natürlich nicht offen sein. Und idealerweise ist die halt auch nochmal auf einem separaten Port. Also die ist eben nicht im Netzwerk. Das ist so eine wichtige Sicherheitseigenschaft, dass man sagt, okay, ein Gerät, das dafür gedacht ist, dass es Netzwerke separiert, das soll den Zugang zu dem Management von dieser Separierung, der ja quasi auch über, sag ich mal, ein Webinterface oder so erfolgt, dieser Zugang, der soll eben nicht über die getrennten Netze erfolgen können, sondern über ein separates Netz. Ja, also, sag ich mal, da gibt es einen speziellen Port, über den kann man sich einstecken und dann erreicht man auch den Switch selber. Ansonsten ist der gar nicht erreichbar über diese getrennten Netze.
Okay, ja, verstanden. Und so machen das wahrscheinlich auch viele Firmen in ihren Büros, werden wahrscheinlich dann genauso arbeiten. Jetzt ist die Frage, gibt es nicht auch eine Lösung, dass es egal ist, wo ich mich einstecke und das auf andere Ebene getrennt wird voneinander? Also ich meine, jetzt zum Beispiel WLAN ist ja auch so. Also ich habe da mein eines WLAN und da sind ja viele Geräte drin.
Also da kommen wir dann quasi hin zu, sage ich mal, IEEE 802.1 QVLANs. Ja, das ist der Begriff, über den wir sprechen. Also das sind jetzt quasi VLANs, die nicht mehr portbasiert sind, sondern die es ermöglichen, dass jedem Paket mitgegeben wird, quasi aus welchem logischen Netzwerk es kommt. Und wenn du dann einen Switch hast, der das unterstützt, also sogenannte Layer 2 Switches sind das, dann kannst du das dynamisch konfigurieren. Also jedes Paket, was an egal welchem Port rankommt, das kriegt im Endeffekt ein kleines Beppal mit dran, ja, über welches VLAN es reingekommen ist. Und die werden dann dynamisch verteilt. Und das hat eben dann zur Folge, dass du zum Beispiel mehrere logische Netzwerke über ein Kabel trennen kannst und jeweils die quasi nur diese Informationen, aus welchem eigentlichen Netzwerk die kommen, die sind den Paketen vorangestellt in dem sogenannten Header. Da wird es natürlich dann mega cool. Also wenn du dann jetzt zum Beispiel einen Access Point hast, der verschiedene WLANs aufmachen kann, verschiedene Netzwerke, einmal deines, dein super sicheres und einmal dein Gastnetzwerk, dann kannst du sagen, okay, ich möchte, dass das komplett isolierte Netzwerke sind und ich möchte, dass mein Netzwerk, das bekommt das Label 10 und das Gastnetzwerk bekommt das Label 20, ja, und diese Pakete werden dann eben entsprechend zu so einem VLAN-fähigen Switch geleitet und der macht dann eben eine unterschiedliche Behandlung mit diesen VLANs. Also der kann zum Beispiel sagen, im einfachsten Fall, naja gut, die leitet er beide weiter, aber er bevorzugt dein eigenes Netzwerk, weil deine Gäste, ja komm, Bürger zweiter Klasse, die dürfen halt nur langsam surfen, ja. Das nennt sich dann QoS, Quality of Service. Oder du hast eben in deinem Router dann eine bestimmte Filterung. Deine Gäste, die dürfen halt bestimmte Seiten vielleicht nicht besuchen. Du willst nicht, dass die BitTorrent machen oder so, ja, aber du selber halt schon vielleicht. Und du kannst da halt dann eben ganz feingranular die Berechtigungen einschränken für bestimmte Teilnehmer. Und das ist natürlich schon schick.
Aber nur nochmal, um es besser zu verstehen, diese Markierung, dass ich in VLAN A oder VLAN B bin, die mache nicht ich als Gerät, der da drin ist, sondern das erkennt die Gegenseite, also der Switch erkennt das. Der sagt, okay, da erhalte ich gerade die Kommunikation von dem und dem Gerät, deswegen gebe ich ihm diese Markierung.
Nicht notwendigerweise, es gibt beides. Also hier sprechen wir von sogenannten getaggten oder ungetaggten Ports in dem Switch. Du kannst, wenn du den Switch konfigurierst, kannst du einem bestimmten Port sagen, der ist nicht getaggt. Dann hat er also kein so ein Beppal, ja, das reinkommt, ja, sondern es kommen ganz normale Pakete, kommen in den Switch rein und der Switch entscheidet dann, das ist genau das, was du sagst, welchem VLAN der assoziiert ist, ja, und der macht das Beppal dran. Aber es gibt es natürlich auch, dass du zum Beispiel zwei Switches über ein langes Kabel miteinander verbunden hast und da sind die verschiedensten VLAN-Kommunikationen mit dran. Dann kannst du einen Port als getaggten Port konfigurieren und kannst dann also sagen, okay, hier erwarte ich Pakete aus dem VLAN 10, 20, 30, 40, 50, Ja, das ist immer so eine Zahl zwischen 1 und 4095. Und dieser Switch, der wird dann einfach dieses Label weiter übernehmen. Das setzt aber natürlich voraus, dass du dem vertrauen kannst. Also über so eine getagte VLAN-Strecke kannst du nur vertraute Geräte miteinander vernetzen. Also zum Beispiel deinen Switch und deinem vertrauten Access Point miteinander.
Aber zurück zu meinem Flugzeug. Also ich kann es nicht machen, dass ich von meinem coolen Board-Entertainment-System aus das in irgendeiner Form manipulieren kann und sagen kann, pass auf, bring mich in dieses andere VLAN.
Naja, hoffentlich nicht.
Naja, indem ich eben diesen Tag irgendwie mitgebe. Ja, also das ist nicht
möglich. Ach so, nee. Also typischerweise ist das ja ein unvertrauter Port. Der wird so konfiguriert sein, dass das switchseitig eingestellt wird. Genau. Aber prinzipiell ist es natürlich auch immer eine Frage, wie ist das konfiguriert? Das kann man nicht pauschal sagen. Und prinzipiell verlassen wir uns bei solchen Mechanismen natürlich auch drauf, dass dieser Switch genau das so tut, wie wir es erwarten, dass er es tut. Wenn dieser Switch einen Bug hat, dann ist es prinzipiell natürlich schon denkbar und möglich, dass der durch bestimmte Pakete so verwirrt wird, dass er halt möglicherweise von dem einen VLAN ins andere VLAN-Pakete durchlässt, obwohl das genau der Zweck ist, dass er das eben nicht macht. Aber prinzipiell ist es natürlich, ja, sag ich mal, überall, wo wir nicht hardwaremäßig separieren. Also wir reden da von Airgapping, also eine Luftbrücke zwischen zwei Netzwerken machen, wirklich zwei separate Kabel machen, ja, das ist bombensicher, das funktioniert garantiert. Überall, wo wir das nicht machen, sondern uns halt auch auf Software verlassen, gibt es die Möglichkeit, dass Software-Defekte uns halt irgendwie das Ganze kaputt machen. Ist zwar unwahrscheinlich, würde ich sagen, und VLANs sind ein sehr starker Mechanismus zur Netzwerksegmentierung, aber prinzipiell möglich ist es natürlich schon.
Wie würde ich das denn verhindern bzw. erkennen auch? Also ich stelle mir das so vor, ich meine, wir machen ja Penetration-Tests für Software, die irgendwie im Internet steht oder sowas. Wie würde ich das denn im Fall von VLANs oder von der Segmentierung machen? Also gucke ich da regelmäßig und versuche so einen Angriff oder versuche irgendwie rüberzukommen oder versuche Ziele zu erreichen, die ich eigentlich nicht erreichen sollte? Mache ich da regelmäßig irgendwelche Scans oder irgendwelche versuche Verbindungen aufzubauen? Also gibt es da bewährte Mechanismen?
Ich würde sagen, die hauptsächliche Achillesferse in so einem Szenario ist tatsächlich nicht Bugs in der Firmware von so einem Switch, sondern vermutlich eher Fehlkonfiguration. Das passiert vermutlich meines Erachtens nach deutlich häufiger, weil so eine Switch-Konfiguration, naja, also so einfach ist es nicht. Und da verliert man schon bei, sag ich mal, 5 VLANs. Ja, ich habe bei mir zu Hause in meinem Heimnetzwerk 8 VLANs und ich verliere da voll den Überblick, wenn ich das nicht massiv unter Dokumentation irgendwie habe, was wohin sprechen darf und was wohin nicht, ja, dann blickst du da nicht mehr durch. Und da ist es natürlich schon einfach, sich mal wo zu verklicken. Und wenn man das detektieren will, dann sind natürlich irgendwie so periodische Tests schon sinnvoll, um zu gucken, dass ein Gerät ein anderes einfach nicht erreichen kann oder so. Aber wirklich jetzt hier die Switch-Firmware selber nachzutesten, weiß ich nicht, ob das so zielführend ist oder ob das so sinnvoll ist. Also ich persönlich mache das jetzt nicht bei mir. Weil ich muss mich da schon auf die Hardware verlassen können irgendwie.
8 VLANs klingt natürlich nach mega viel und einem ordentlichen Aufwand. Und da stelle ich mir schon die Frage, warum machst du das denn? Also, worauf ich hinaus will, ist, ich habe doch vorher das Beispiel mit meinem Drucker genannt. Mhm. Ja. Und das liegt halt daran, dass dieser Drucker einfach blöd ist, ja, oder beziehungsweise, dass ich keinen Mechanismus habe, um mich dort anzumelden, dass der eben erkennt, okay, nur ich darf dort drucken. Das ist doch das eigentliche Problem, dass ich da dann an der Stelle Komponenten in meinem Netzwerk habe, denen ich nicht zutrauen kann, dass sie sich irgendwie schützen vor etwas. Das heißt, ich muss eben die Trennung auf der Ebene machen. Wäre es nicht sinnvoller, dahin zu gehen und die Geräte besser abzusichern? Ich meine, Thema Zero Trust hatten wir auch schon besprochen.
Ja gut, aber wenn ein Drucker keinen Zero Trust hat, dann hat er halt keinen Zero Trust. Da kannst du gern mit dem sprechen, aber der macht es halt einfach nicht. Der sagt halt einfach, ich druck für jeden. Und dann kannst du halt als einzige Maßnahme den in ein eigenes VLAN sperren. Ein VLAN, in dem nur der Drucker drinnen ist. Ja, und deswegen hat man halt relativ schnell relativ viele VLANs. Und dann kannst du komplett an deinem Router entscheiden, wer mit dem sprechen darf und wie die authentisiert sein müssen. Das ist schon ganz cool. Das ergibt sich relativ schnell. Ich habe allein 3 WLANs hier. Eins halt für uns, eins für Gäste und eins für so Smart Home Plunder. Also erstmal will ich zum Beispiel nicht, dass mein Smart Home Plunder ins Internet redet. Ja, also es sind andere Berechtigungen. Ich will, dass das lokal bleibt. Dann genau, meine Haustürklingel ist ein eigenes System. Also das sind dann halt sicherheitskritische Sachen. Ja, da ist Netzwerkverkehr der möglicherweise auch einen Türöffner ansteuern kann, der ist in einem eigenen VLAN. Dann natürlich mein ganz normales, sag ich mal, lokales Internet. Das Management-Interface von den Switches ist in einem eigenen VLAN, ja, dass das nicht überall eben verfügbar ist, sondern nur manchmal. Und keine Ahnung, die anderen habe ich jetzt vergessen, aber es gibt, also, ne, das ist schon jetzt nicht ein überdimensioniertes Szenario. Und schon ergeben sich relativ viele Netzwerke mit verschiedenen Berechtigungen oder verschiedenen Anforderungen auch.
Ich glaube, die Heizung deines Pools war noch in einem eigenen VLAN.
Der 50 Meter olympische Swimmingpool, den ich bei mir im Keller habe.
Also ja, verstehe ich. Die Frage ist nur, das heißt, die sind alle komplett voneinander getrennt. Das heißt, du kannst von deinem normalen Netzwerk aus gar nicht auf deine Türklingel zugreifen.
Genau, das will ich auch gar nicht. Okay. Ich will das ja nie müssen. Mhm. Also eigentlich, wenn ich das müsste, dann müsste ich mir eine Route erstellen oder müsste das irgendwie erlauben, da müsste ich mir was überlegen, aber ich will das ja nicht. Ich will, dass dieses Netzwerk autonom funktioniert und dass da eben jemand, der in mein lokales Netzwerk es reinschafft, indem er sich hier halt an eine Netzwerkbuchse ranklipst, nicht auf meine Türklingel kann. Mhm. Und ist das jetzt zu paranoid oder was? Oder weil du guckst so?
Nein, das ist super clever, ja. Also ist halt die Frage, ob man sich mit diesem Administrationsaufwand dann tatsächlich beschäftigen will oder halt nicht, ja.
Ja gut, es muss halt ein Hobby sein auch ein bisschen. Also wenn Cybersecurity nicht das Hobby ist, dann macht man sowas nicht. Aber das ist halt auch voll cool. Also VLANs sind übrigens auch, die sind mega cool zum Beispiel für nicht sicherheitskritische Sachen. Was man machen kann zum Beispiel ist, dass man so einen billigen Switch sich kauft, ja, so ein VLAN-fähiger Switch mit 8 Ports, die gibt es heute schon für 30 Euro irgendwo. Und jetzt habe ich zum Beispiel einen Raspberry Pi und mein Raspberry Pi, der hat halt nur ein Netzwerkinterface. Jetzt kann ich meinen Switch so konfigurieren, dass der 7 verschiedene VLANs hat, auf den Ports 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und auf dem Port 1 kommt alles gesammelt und von dem Port 1 geht ein Kabel in mein Raspberry Pi. Und jetzt habe ich in meinem Raspberry Pi im Endeffekt, kann ich dann diese Netzwerkbuchsen einzeln ansteuern. Also ich habe 7 virtuelle Netzwerkkarten, die jeweils nur an einem Port von dem Switch rauskommen. Und das kann halt ultra praktisch sein. Also wenn man einen Router baut zum Beispiel, der verschiedene Netzwerke miteinander verbinden soll oder trennen soll voneinander, dann kann man das halt dann komplett in Software machen. Das ist echt mega cool. Also es ist ein voll cooles Konzept. Macht VLANs.
Okay, aber ich habe noch nicht so ganz verstanden. Also der Raspberry Pi macht nicht das VLAN, sondern der Switch. Also und warum sollte ich dem Raspberry Pi sagen, dass er in unterschiedliche Netzwerke kann? Das ist doch dann wieder eine Sicherheitslücke, wenn über den dann wieder Verkehr hin und her geleitet werden kann.
Naja, angenommen, du hast 7 verschiedene Netzwerke und die willst du möglicherweise miteinander verbinden. Von Netz 1 in Netz 4 und 5 und vom Netz 4 in 2 und 3, aber nicht zurück oder irgendwie so, keine Ahnung. Verschiedenste Szenarien. Jetzt hast du aber an dem Raspberry Pi ja nur eine Netzwerkschnittstelle. Du kannst gar nicht zwei Netzwerke miteinander physisch irgendwie anklipsen. Du musst also irgendwie die Anzahl der, sag ich mal, Netzwerkschnittstellen vervielfachen. Und VLANs sind halt ein Mechanismus, wo du sagst, okay, über ein Kabel kommt jetzt alles gesammelt, aber jedem Paket ist eben vorangestellt, wohin es gemeint ist. Und der Switch, der teilt es dann auf. Den hast du so konfiguriert, dass alles im VLAN 10 geht an Port 2, alles im VLAN 20 geht an Port 3, alles mit VLAN-ID, was weiß ich, 30 geht an Port 4 und so weiter und so fort. Und dann hast du im Endeffekt dir 7 virtuelle Netzwerkkarten gemacht. Das ist voll cool auf jeden Fall. Da muss man halt ein bisschen rumspielen damit. Und ich sag dir, was garantiert passiert, wenn man damit rumspielt, ist, man sperrt sich aus. Also man sollte immer einen Plan B haben. Das ist mir schon so oft passiert. Ja, du drückst auf OK in so einem Interface und plötzlich ist die ganze Verbindung weg und so. Ja, scheiße. Dann muss man halt gucken.
Es gibt ja für alles einen Reset-Knopf.
Genau.
Okay, das klingt, wie gesagt, ziemlich sophisticated, was du da in deinem eigenen Netzwerk machst. Ja, was passiert denn, wenn ich jetzt dich mal wieder besuche und meinen Computer mitbringe und mich an deinen Switch hinstehle und einfach einen Stecker einstecke und einen anderen ausstecke?
Ja, also wie immer, Insider-Angriffe sind out of scope, die muss man da rausnehmen. Das ist natürlich das große Problem. Also wenn du so ein Netzwerk schön mit Isolation eingerichtet hast, dann ist es aber möglicherweise ja trotzdem so, dass jeder, der physischen Zugang zu so einem Port hat, eben diesen Zugang auch bekommt. Und da gibt es mehrere Sicherheitsmechanismen, die das verhindern sollen. Also der einfachste und halt eher, naja, untaugliche Mechanismus ist portbasierte Security. Da kann man im Endeffekt dem Switch sagen, naja, okay, also pass auf, wenn irgendwie an dem Port irgendwie diese oder jene MAC-Adresse erscheint, dann lässt du das zu. Wenn irgendeine andere MAC-Adresse da auftaucht, also der Reinhold sich angestöpselt hat, obwohl ich den da nicht erwarte, dann geht der Port zu, der Switch löst einen sogenannten Trap aus und dann ist der Port so, als ob er kaputt ist. Der lässt dann gar nichts mehr durch.
Ja, easy. Also ich meine, das Gerät, das ich ausstecke, das schaue ich mir natürlich an und gucke, was für eine MAC-Adresse das hat und die setze ich dann natürlich an meinem eigenen Mac auch.
Richtig, das ist genau das große Problem. MAC-Adressen lassen sich halt easy fälschen, wenn man weiß, welches sein muss, ja, kann man die einfach fälschen. Also das ist eher so Minus-Security. Was man aber machen kann, was richtig gut ist, das ist 802.1x. Das ist im Endeffekt so ein Authentisierungslayer, der zum Beispiel TLS nutzt. Und das ist dann schon super sophisticated. Das bedeutet, da musst du dich kryptografisch authentifizieren, bevor das erste Paket wirklich ins Netzwerk reingeroutet wird. Das können dann aber nur wirklich sehr, sag ich mal, teure Business-Switches, ja, dass die das unterstützen und so. Und das ist dann natürlich auch von dem Aufsetzen her ein bisschen komplizierter, aber das ist dann richtig gut und richtig sicher. Also da hast du dann eine ordentliche kryptografische Authentisierung und da kannst du dann quasi an jedem Port dich reinklipsen, aber du kommst halt nicht weit, wenn du nicht die Credentials hast dafür. Das ist also echt ganz cool, aber das ist dann schon super paranoid. Das mache ich nicht bei mir zu Hause.
Das heißt, den Angriffsvektor habe ich noch bei dir. Aber kurze Frage dazu, passiert es dann nur am Anfang, also wenn ich mich eingeklipst habe und die, keine Ahnung, initiale Kommunikation ist und danach ist der Switch dann zufrieden und kommuniziert wieder, sage ich mal, unverschlüsselt?
Also ich glaube schon, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich glaube schon, dass es nur die Authentisierungsphase ist, bis der Switch den Link verliert. Also es bedeutet, sobald du dich aussteckst, musst du das wieder neu machen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es möglicherweise auch eine Möglichkeit gibt, dass die komplette Sitzung direkt auch TLS verschlüsselt wird. Da müsste ich mich selber nochmal genauer damit beschäftigen.
Okay, aber ich glaube, das geht dann auch zu weit. Genau.
Nur der Vollständigkeit halber eine Sache, die es noch gibt, die hauptsächlich so aus der Automatisierungstechnik ist, ist eine Datendiode. Also hauptsächlich im Industrieumfeld verwendet. Hast du schon mal gehört?
Nee. Datendiode, ist das das Licht, das da an dem Switch blinkt, wenn da Traffic drauf ist?
Nee. Also eine Diode lässt ja quasi Strom nur in einer Richtung durch. Und eine Datendiode, also ich finde den Begriff auch ein bisschen dämlich, aber mein Gott, heißt halt so, eine Datendiode lässt halt Kommunikation nur in einer Richtung durch. Also angenommen, du hast so ein industrielles Kontrollsystem und du hast eine safety-kritische Einrichtung, da willst du ausschließen, dass irgendwie ein Hacker draufkommt, auch wenn der alle Systeme übernommen hat, aber du willst halt möglicherweise schon Sensordaten von diesem Ding bekommen. Also die Datenkommunikation soll nur in eine Richtung möglich sein und in die Rückrichtung halt nicht. Dann setzt du so eine Datendiode ein und die Datendiode, die unterbricht dann halt quasi in der einen Richtung, lässt die gar keine Kommunikation so, in der anderen Richtung lässt sie alles durch. Das kann man bei Ethernet übrigens einfach machen, indem man zwei von diesen Adern kappt, also prinzipiell. Also es ist wirklich, es ist ja ein RX-Paar und ein TX-Paar. Wenn du das Richtige da durchschnibbelst, dann bam, hast eine Datendiode. Also es ist halt so ein fancy Begriff für halt was super Billiges eigentlich. Aber da tun die mal so rum. Naja, aber auf jeden Fall den Begriff, dann haben wir den auch mal erwähnt.
Also wie so eine Art Rückflussventil oder Rückflusssperre.
Wie so eine Rattenklappe, genau.
Ja, schönes Bild. Okay, ich glaube, wir haben mal heute einen kleinen Einblick geben können in die Tiefen der Segmentierung von Netzwerken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, in welchem Film das Flugzeug per Entertainment-System kontrolliert wurde oder Ideen habt, wie ihr segmentiert, würden wir das natürlich sehr gern wissen. Schreibt uns gern an mail@cybersecurityentschlüsselt.de und bewertet uns gern auf den Podcast-Portalen. Hannes, dir noch einen schönen Tag.
Dir auch. Ciao, Reinhold. Ciao.
Tschüss.